oh, das Training ist eigentlich cool, aber ich sehe jetzt den Kontext nicht. Also ich weiß nicht, warum wird mir das angeboten, warum soll ich das überhaupt machen? Es passt nicht zu dem, was ich im Alltag mache, oder ich sehe einfach den Link nicht. Das wären so Gründe, warum man das nicht macht und warum man Trainings vielleicht vermarkten muss.
Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der Lernkurve, dem Podcast für alle Fans von Corporate Learning und Communication. Mein Name ist Dirk Schwendt. Thema heute ist, wie vermarktet man nicht obligatorische Trainings? Bei den obligatorischen Trainings ist es ja leicht, da braucht es keine Vermarktung, aber wir wollen ja auch, dass alle anderen Trainings intensiv genutzt werden. Welche Maßnahmen haben sich bewährt, um den Mitarbeitern auch nicht verpflichtende Trainings schmackhaft zu machen? Darüber möchte ich heute mit meinem Gast, meiner Kollegin Jessica Dehringer sprechen, die in ihren Projekten immer wieder mit dieser Fragestellung konfrontiert ist. Hallo Jessie.
Hi Dirk.
Ja, wie ist das? Wir leben doch eigentlich in einer Welt, in der die Mitarbeiter immer mehr Selbstverantwortung für ihre Qualifizierung übernehmen möchten oder übernehmen sollen. Wieso müssen wir dann überhaupt obligatorische Trainings oder nicht obligatorische Trainings vielmehr überhaupt vermarkten? Ist das nicht quasi, machen die Mitarbeiter das nicht automatisch? Wollen die das nicht so automatisch? Müssen wir das noch vermarkten? Wie ist da deine Sicht?
Naja, ich glaube, das wäre so das, was man als Trainingsentwickler natürlich gerne hätte, dass natürlich alle Trainings auch gemacht werden. Aber im Grunde ist es so, dass mein Arbeitstag ja auch nur eine bestimmte Stundenanzahl hat und man dann natürlich erstmal gar nicht alle Trainings machen kann. So aus meiner Erfahrung habe ich das Gefühl, dass man ein Training nicht macht, einfach deswegen, wie gesagt, weil man entweder keine Zeit hat, weil man einfach zu viel mit seinem Tagesgeschäft beschäftigt ist. Dann ist natürlich da die Frage, ist es gerade so, dass ich wirklich keine Minute abknapsen kann, oder erscheint mir das Training vielleicht einfach nicht wichtig genug, dass ich das noch irgendwie unterbekomme. Das ist der erste Punkt. Und zweitens habe ich auch schon oft mitbekommen, dass man sagt, oh, das Training ist eigentlich cool, aber ich sehe jetzt den Kontext nicht. Also ich weiß nicht, warum wird mir das angeboten, warum soll ich das überhaupt machen? Es passt nicht zu dem, was ich im Alltag mache, oder ich sehe einfach den Link nicht. Das wären so Gründe, warum man das nicht macht und warum man Trainings vielleicht vermarkten muss.
Okay, das sind ein bisschen zwei Dimensionen, wenn ich das richtig wahrnehme. Einmal so ein bisschen eine Informationsdimension, also das Mitteilen, wofür das Training überhaupt gut ist und wie jetzt der Kontext ist, wie du gesagt hast, das wäre vielleicht das eine. Mhm. Und das andere dann vielleicht, Frage auch an dich, dann das Vermarkten, das heißt so ein bisschen das dafür werben, dass also das Training wird vielleicht anerkannt, dass es relevant ist, aber der Mitarbeiter sieht noch nicht, dass es wichtig ist, und deshalb muss ein bisschen dafür geworben werden. Kann man das so sagen, dass das so die zwei relevante Dimensionen sind?
Ja, auf jeden Fall. Wobei natürlich dann im Endeffekt bei der Kommunikation beides wieder zusammengeht. Also ich bewerbe das ja nicht und sag einfach, oh, das Training ist toll, mach das, sondern ich bewerbe das ja, indem ich auch die Relevanz rausstelle. Also vielleicht mal ein Beispiel. Ich hatte ein Projekt, da ging es darum, dass man Digitalisierungstraining für Jugendliche anbietet, und ich glaube, Jugendliche sind da extrem eine schwierige Zielgruppe. Ich meine, die müssen zur Schule gehen jeden Tag. Ich glaube, die meisten gehen nicht gern zur Schule, und dann muss ich natürlich denen irgendwie noch klar machen. Und jetzt könnt ihr übrigens zusätzlich nachmittags, anstatt, was weiß ich, Fußball zu spielen, auch noch Online-Trainings machen.
Ja, genau.
Und dann ist natürlich die Frage, wie mache ich das? Und unser Ansatz war da, dass man einfach rausstellt, wie extrem wichtig es ist, und zwar nicht, indem wir sagen, dieses Training ist sehr wichtig für euch, sondern dass wir einfach gesagt haben, ihr seid in 5 Jahren mit der Schule fertig, und wenn ihr euch mit Digitalisierung nicht auskennt, dann werdet ihr keinen Job finden, oder positiv formuliert, wenn ihr euch gut auskennt, dann wird das alles so viel einfacher für euch sein. Und damit sagen wir im Prinzip, dieses Training ist mindestens genauso wichtig wie die Schule, die euch ja auf das Berufsleben vorbereiten soll. Und ich glaube, das ist in jedem Fall der erste Step, dass man einfach versteht, was es einem persönlich wirklich bringt.
Aber auch so ein bisschen dann, wenn du das beschreibst, das Appellieren an ein schlechtes Gewissen, an die Selbstverantwortung. Das ist ja bei Jugendlichen, die ohnehin in der Schule sind, ist das ja wahrscheinlich ohnehin ein Dauerthema. Aber ich denke auch, und meiner Erfahrung auch, ist das auch bei Mitarbeitern in den Unternehmen so. Da hat man ja auch wieder die Argumentation, die meiner Meinung nach viel zu wenig häufig noch gefahren wird. Leute, um in der Zukunft, um beim Thema Digitalisierung vielleicht zu bleiben, um in der Zukunft relevant zu bleiben als Arbeitskraft, als Mitarbeiter, müsst ihr euch natürlich eure Fähigkeiten, euer Wissen weiterentwickeln, um eure, wenn man so Englisch sagt, Employability zu erhalten. Das wäre ein ähnliches Argument. Das habe ich allerdings bislang noch nie so aktiv gesehen, dass ein Unternehmen das so hart kommuniziert, weil das natürlich auch ein bisschen, ja, vielleicht nicht so opportun ist, so harte Botschaften zu senden. Aber letztlich ist es das, was du beschrieben hast, was man vielleicht auch den Schülern sagen kann und vielleicht in der Schule das auch offener tut, als man das bei Mitarbeitern tut. Ich finde, so eine Botschaft könnte da durchaus in dieser Härte, so hart ist es ja auch nicht, könnte man da eigentlich auch öfter setzen.
Ja.
Wie siehst du das?
Einerseits ja, wobei du sprichst einen super wichtigen Punkt an meiner Meinung nach, und das ist so die Tonalität. Also das, was ich vorhin beschrieben habe, ist mehr so diese Message, die wir natürlich rüberbringen wollen, oder das, was wir uns auch dabei denken, was wir uns wünschen, was ankommt, aber eben nicht so mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern mehr so als, ich würde mal sagen, so eine Art, wir sozusagen als Buddy. Im Prinzip, wir stellen dir was zur Verfügung und das hilft dir dann. Vielleicht auch dazu noch, wie wir das gemacht haben. Also wir hatten zum Beispiel dann so ein Set von einfach Postkarten entwickelt und haben dann auf diesen Postkarten immer eine ganz kurze Message gedruckt, und zwar mit Hilfe von solchen Emojis.
Physische Postkarten waren das.
Genau, das waren physische Postkarten, richtig. Einfach okay. Weil man in der Schule ja dann doch das auch cool findet, wenn dann irgendwie so Sachen verteilt werden oder man sich Sachen mitnehmen kann und was kostenlos bekommt. Und wir hatten dann, es gibt zum Beispiel so ein Emoji, das ist so ein Hacker. Also dieser Emoji sieht aus wie ein Hacker irgendwie mit so einer Sonnenbrille und so einem, oder wie so ein Verbrecher.
Wie eben. Die Hacker so aussehen.
Ja, ja, genau, wie man sich das so vorstellt. Und wir hatten dann auf dieser Postkarte eben diesen Hacker-Emoji und dann so einen Daumen hoch und haben einfach nur geschrieben, Hacker, bei dir keine Chance. So in diesem Stil war das. Also auch gar nicht mit viel Text und jetzt kommt die Predigt von oben, sondern wir haben eben versucht, so zu kommunizieren, wie die Jugendlichen eben auch untereinander kommunizieren.
Aber mit einem analogen Medium, das finde ich ja super interessant, ja, dass man auch, gerade wenn es um Thema Digitalisierung geht, und die jungen Leute sind wahrscheinlich nochmal eine Nummer digitaler eigentlich, und da ein analoges Medium, eine Postcard einzusetzen, finde ich ja wieder, ist ja ein super bewusster Schritt aus der digitalen Welt raus. Also finde ich cool eigentlich. Und das hat funktioniert, ja.
Genau. Also ich meine, es war natürlich so, dass wir das Feedback von den Lehrern bekommen haben. Jetzt nicht direkt von den Schülern, aber das kam definitiv sehr gut an. Und die haben ja gesehen, wie die Schüler das aufnehmen, ob die das mitnehmen. Und ich glaube, gerade so diese Giveaways, die sind oft gar nicht so unhilfreich, wie man vielleicht glauben würde.
War da richtig hilfreich, okay. Ein Punkt, und da weiß ich nicht, der ist vielleicht bei Schülern anders als auch bei Mitarbeitern, so das Stichwort Konsumentenhaltung und Kultur des Lernens. Meiner Erfahrung nach ist es in vielen Unternehmen so, und letztlich in der Schule ja auch so, die Menschen haben immer das vorgesetzt bekommen, was sie lernen müssen. Es war immer jemand da, der ihnen gesagt hat, so, das ist jetzt der Stoff, den du lernen musst. Hier, das ist der fachliche Inhalt, das ist dein Compliance-Training. Gut, das Compliance ist wieder obligatorisch, aber das sind deine fachlichen Trainings und das hilft dir. Und die Mitarbeiter oder auch die Schüler werden immer sehr an die Hand genommen. Und wenn es jetzt nicht obligatorische Trainings sind und es nicht, ja, irgendwo ganz dringend notwendig ist, stelle ich mir das schon sehr schwierig vor, oder ist es meiner Erfahrung nach sehr schwierig, die Mitarbeiter tatsächlich dafür zu gewinnen, diese Trainings zu absolvieren. Du hattest das ja auch beschrieben. Es sind ja auch extrem enge Zeitbudgets, ja. Also eigentlich müssen sie sich das ja aus ihrem Arbeitsalltag rausschneiden. Und da ist es natürlich einfacher, sich auf das Klassische zu verlassen und in diese Konsumentenhaltung zu gehen und sagen, oh, wenn es wichtig ist, wird mein Arbeitgeber mir schon sagen, dass es wichtig ist, dass ich lernen muss. Wie ist da deine Erfahrung oder Einschätzung?
Also auch da glaube ich wieder, um das eben zu, wie soll ich sagen, selbst zu realisieren oder etwas selbst für wichtig zu befinden, macht es einfach Sinn, so ein Training in einen größeren Rahmen einzubetten. Also gerade so im Bereich der Change-Kommunikation in eine größere Change-Journey, Also ich war mal beteiligt an einer größeren HR-Transformation, wo es auch darum ging, so das ganze, ich sag mal, Way of Working zu verändern. Einfach so, wie wollen wir eigentlich miteinander arbeiten und wie sind wir in den Teams und wie sehen wir uns eigentlich so gegenseitig? Und da hatten wir zum Beispiel ein Training zu Unconscious Bias, also solchen unbewussten Vorurteilen anderen Geschlechtern oder anderen Nationalitäten oder allem, was irgendwie anders als man selbst ist gegenüber. Und diese Transformationskommunikation, die ging eben über Monate. Also immer wieder haben wir über verschiedene Kanäle da kommuniziert, wie sich unser Zusammenleben oder unsere Arbeitsweisen ändern. Und innerhalb dieser Kommunikation haben wir dann mal einen Link verschickt zu einem Training, wo man auch sehr selbst aktiv werden konnte. Also man konnte dann das war so ein kleines Quiz, wo man Fragen beantwortet hat. Und ich hatte das Gefühl, dass dadurch, dass das sehr eingebettet in diese größere Change Journey war, die Resonanz auch gut war. Und was da auch noch ein Punkt war, wir hatten ein Social Network, also firmenintern, wo wir dann auch so eine Kommunikationsplattform eben über dieses ganze Thema hatten und wo man eben auch über solche Trainings diskutieren konnte. Und gerade bei Unconscious Bias ist es ja so, dass man, weil diese Vorurteile eben unbewusst sind und dass man oft gar nicht merkt, was man für Vorurteile hat. Und durch dieses Training wurde das einem eher so bewusst. Und dann war das cool, so eine Online-Plattform zu haben, wo man sich einfach auch austauschen konnte nach dem Motto, oh, was war denn so euer Moment in dem Training oder was habt ihr denn draus gelernt? Und ich glaube so, dass man einen Dialog auch schafft und nicht nur jeder wurschtelt vor sich hin und macht sein Training so im stillen Kämmerchen, sondern man tauscht sich auch darüber aus, was man eigentlich da mitnimmt für sich. Das ist ein guter Weg und auch eben so diese Botschaft, okay, du nimmst für dich persönlich was mit und nicht, es wird dir vorgegeben, was du jetzt zu lernen hast.
Das klingt interessant. Was war das für eine Plattform? War das Chat, so eine Chat-Funktion oder haben die Leute was gepostet oder wie war das von der Funktionalität her?
Genau, das war ein Social Network ähnlich wie Facebook, eben intern und da hat man eben genauso solche öffentlichen, wie soll ich sagen, solche Kommentarfunktionen, wo jeder quasi was unter etwas posten kann, sodass alle so eben diese Kommentare von ihren Kollegen sehen können.
Und das hat funktioniert. Bin ja, muss ich vielleicht gleich auch einleiten, sagen, ein bisschen skeptisch gegenüber diesen internen, unternehmensinternen Facebooks, weil das ja immer noch so ein zusätzliches Ding, zusätzliches Profil ist, dass die Mitarbeiter sich anlegen, die ohnehin schon privat auf Facebook, Instagram, whatever sind. Aber da hat das gut funktioniert, ja?
Ja, hat es, wobei dein Punkt auch absolut valide ist. Also es ist natürlich nicht so, dass alle das umarmen sofort und hat auch sicher was mit dem Alter oder mit der Web-Affinität zu tun. War jetzt aber in dem Fall für den Dialog einfach ganz, ganz praktisch.
Okay. Und jetzt hast du diese Plattform erwähnt und hast auch verschiedene andere Dinge erwähnt. Was sind denn tatsächlich, wenn wir jetzt über Vermarktung sprechen, für nicht obligatorische Trainings, was sind denn da noch so Kanäle, Medien, Formate, die sich aus deiner Sicht bewährt haben, die wahrscheinlich immer, nehme ich an, in einer Mischung, in einer Kombination zum Einsatz kommen könnten? Gibt es da noch mal so die Best-of aus deiner Sicht oder eine Kombination, die besonders gut funktioniert?
Also ich denke, es kommt immer darauf an, was das Unternehmen sowieso für Kanäle nutzt. Klar, man kann immer was Neues einführen. Es ist aber sehr gut, am Anfang zu schauen, was sind denn bewährte Kanäle? Was wird sowieso genutzt? Da spare ich mir einfach auch diesen ganzen Effort, erstmal was Neues einzuführen. Ich meine, das, wie gesagt, das hängt vom Unternehmen ab. Das kann entweder auf so einer Social-Plattform können das regelmäßige Posts sein. Ich finde es relativ wichtig, dass das dann auch eben regelmäßig ist, dass ich weiß, zum Beispiel jeden Montag ist unser Trainingstag. Da wird ein Training sozusagen vorgestellt. Man kann das ganz klassisch über E-Mails machen. Dann ist die Frage, wer verschickt die? Also beispielsweise, wenn ich Change Champions habe, kann es Sinn machen zu sagen, okay, ich habe eben so einen Change Champion, der von seinem Lieblingstraining berichtet. Genau. Oder auch natürlich, wenn man sowieso schon einen Newsletter hat, dass man sagt, okay, ich baue vielleicht sogar eine eigene Rubrik zum Thema Training ein. Je nachdem, was es da gibt. Oder eben sogar was Physisches, so wie eine Postkarte, wenn sich das anbietet.
Ja, also das finde ich eigentlich einen interessanten Move, ja. Hier wirklich bewusst den Medienbruch zu machen und was Physisches. Und dann auch ein Emoji auf einem physischen,
ja.
physischen Medium, finde ich ja ganz interessant. Jetzt hast du die verschiedenen Formate erwähnt, jetzt mal meine Vermutung wieder irgendwie bösartig ein bisschen, aber auch so aus der Erfahrung heraus, ich glaube, man erreicht damit sehr gut diejenigen, die man vielleicht ohnehin erreichen würde, also so die Gutwilligen, ja, für die man vielleicht auch gar nicht viele Kanäle bräuchte. Und ich glaube, es ist extrem schwierig, da so den nicht wohlgesonnenen, nicht digital affinen Rest zu erreichen und zu überzeugen und zu gewinnen. 80-20 Aufteilung. Also meiner Erfahrung nach ist es so, die sind dann tatsächlich zum Teil nicht zu erreichen. Also Trainingsabsolvierungsquoten für nicht obligatorische Trainings von, weiß ich nicht, über 80% der Zielgruppe oder ist selbst bei obligatorischen Trainings ist das, glaube ich, schwierig, das zu erreichen. Und meiner Erfahrung nach darf man sich davon auch nicht frustrieren lassen, wenn man da nicht so ganz, ganz hohe, eine ganz, ganz hohe Durchdringung der Zielgruppe erreicht, weil es immer so ein Rest, Bodensatz klingt so negativ, aber so ein Teil der Mitarbeiter gibt, die einfach nicht erreichbar sind, auf keinem Weg, die einfach so überhaupt kein Interesse daran haben und einfach ihr Ding machen. Ist das auch deine Erfahrung oder ist das nur meine desillusionierte, langjährige Wahrnehmung und ist es heute vielleicht anders?
Nee, also du hast schon einen Punkt und ich glaube, man darf da auch nicht naiv sein und irgendwie glauben, oh, ich habe jetzt einen coolen Videoteaser zu dem Training gemacht oder was auch immer und jetzt gucken das alle. Ich glaube, man muss einfach schauen, dass man so viele wie möglich erreicht. Das geht einerseits über diese Change Champions, dass ich sage, Kommunikation kommt nicht von oben, sondern das kommt aus unserer Kollegenschar sozusagen heraus. Das kann helfen, wenn es, was glaube ich sehr hilfreich sein kann, wenn es mal vor Ort Formate gibt, beispielsweise ein Town Hall, wo man tatsächlich auch mal mit Menschen ins Gespräch kommen kann. Kann auch sehr, sehr hilfreich sein, weil man dann ein ganz anderes Level hat als eine Online-Kommunikation. Und vielleicht noch als andere Idee, ganz nett, kann auch so eine Art Gamification sein, also dass ich das Ganze spielerisch aufziehe und gar nicht so auf dieses Training, Weiterbildung, Employability gehe, sondern eher so, was auch immer. Ich mache ein Gewinnspiel dazu.
Wie könnte das aussehen? Das finde ich ja interessant. Wie könnte das aussehen? Das ist auch so ein Buzzword, das Gamification, aber...
Also das kann ich sozusagen auch als Nutzerin sagen. Ich habe beispielsweise mal ein Training gemacht und habe dann einfach was gewonnen, weil alle Trainingsteilnehmer bei einem Gewinnspiel mitgemacht haben. Also das hat jetzt natürlich nicht diesen hehren, ideellen Bildungswert, aber auch das kann ja mal was bringen. Oder man, ja, also dass man einfach auch ein bisschen Lust macht oder so kleine Anreize schafft oder sagt, ich weiß nicht, wenn man in 2 Monaten zwei Trainings absolviert, dann passiert dies und das. Also da kann man auch unglaublich kreativ sein, je nachdem, was eben zum Unternehmen passt.
Ja, finde ich auch, das klingt gut. Da ist oft auch, heute bin ich irgendwie, komme ich immer so als negativ argumentiere, aber um das ein bisschen zu challengen, da hat man irgendwie, bei solchen Themen hat man natürlich oft auch, das kann man ja machen, ganz stark muss man auch die Gremien, den Betriebsrat irgendwie einbinden. Immer wenn irgendwo jemand was kriegt und jemand anderes nicht, oder wenn du das machst, dann passiert das, oder wenn du das machst, dann passiert das nicht. Das sind ja alles Fragestellungen, die dann schnell eine Gremienrelevanz haben. Aber was ja nicht heißt, dass man sie nicht machen kann. Man kann ja da auch mit dem Betriebsrat und mit den Gremien da auf einen Nenner kommen und da durchaus Wege finden und Möglichkeiten, genau solche spielerischen Komponenten da einzubauen. Bevor ich das vergesse, wollte ich noch auf einen Punkt zurückkommen, den du eben erwähnt hattest. Du hattest so gesagt, so ein bisschen wenn das so aus der Gruppe herauskommt, aus der Gruppe der Lerner, so untereinander da vielleicht kommuniziert wird. Findet das tatsächlich intensiv statt? Auch das ist das, wo ich immer so ein bisschen skeptisch bin, wo das immer auch diese Plattform, du hattest es eben schon beschrieben, oder auch andere Formate, Austauschformate zwischen den Lernern angeboten werden. Wird das tatsächlich genutzt oder sind die Leute dann häufig tatsächlich noch so sehr in dieser eingangs beschriebenen Konsumentenhaltung, dass sie sagen, was soll ich mich jetzt hier austauschen mit meinem Kollegen, der da drei Zimmer weiter sitzt, wenn ich will, dann spreche ich mit dem und wenn ich was lernen muss, dann muss ich das, dann wird man mir das schon sagen. Also wird das tatsächlich gemacht, so diese Social Interaction zwischen den Lernern oder den potenziellen Lernern?
Ich denke, das kommt auf das Training an. Also natürlich, jetzt mal ganz platt gesagt, wenn du irgendwie ein Excel-Training machst, dann ist das jetzt vielleicht nicht das Thema, über das man irgendwie noch groß diskutieren wird. Aber wenn man eben so ein Thema hat, wie beispielsweise Unconscious Bias, wo man tatsächlich auch was über sich lernt oder diesen Aha-Moment hat von wegen, ach krass, ich wusste gar nicht, dass ich selbst diese Vorurteile habe. Bei solchen Themen habe ich die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht so schwer ist, dass man da gar nicht allzu viel motivieren muss und jetzt tauscht euch mal aus, sondern das kommt einfach, weil man selbst das einfach spannend findet. Aber du hast absolut recht, dass das sicher nicht bei jedem Training gleich funktionieren wird.
Wo das natürlich auch gut funktionieren könnte, ist, wo von vornherein so eine Art Gruppe vorhanden ist. Also zum Beispiel bei einem Onboarding-Training, das sind immer endlich mal ein positives Beispiel, das ich hier einbringe. Weil für so eine Gruppe, da kann man ja dann eine Learning Journey definieren und die absolvieren bestimmte Trainings auch in einem abgesteckten Zeitraum. Da ist man dann ja quasi automatisch gemeinsam und hat vielleicht auch viel eher ein Interesse daran, sich zu den verschiedenen Formaten und Interaktionen auszutauschen. Typischerweise enthalten so Learning Journeys dann ja auch noch physische Komponenten, Präsenzkomponenten, kombiniert mit Online-Lernen. Und da kann ich mir schon vorstellen, oder ist auch meine Erfahrung zum Teil, dass da so ein Austausch viel eher stattfindet, weil man sitzt quasi in einem Boot ohnehin, ja, und es interessiert vielleicht auch vom anderen zu hören, wie läuft's bei dir, wie hast du das in dem Training gemacht, ja, was ist da deine Erfahrung? Und das kann man ja von den Formaten her, kann man das ja auch ermutigen, diesen Austausch. Ich glaube, da funktioniert das sehr gut und viel besser als so in dem, ich sag mal, Standardlernen in der Linie eines Unternehmens, wo alles so vor sich hintreibt, ja. Also bei was sind auch Beispiele, also so Onboarding oder Weiterentwicklung, weiß ich nicht, irgendwelche Gruppen gemeinsam, die sich auf einen neuen Level entwickeln, so Entwicklungsgruppen bei sowas, da glaube ich, kann das sehr, sehr gut funktionieren, hier so Austauschformate zu schaffen, meiner Erfahrung
nach. Ja, das glaube ich auch, weil man sich eben, man hat gleich so diese Gruppendynamik und Gruppenidentität und hat dann auch, glaube ich, automatisch erstmal so dieses Interesse, wie geht's denn dem anderen oder was hat der jetzt gemacht, wie du schon gesagt hast, oder ja, wie läuft es eigentlich bei dem gerade? Klar.
Also abschließend vielleicht nochmal, also so ganz ohne Vermarktung für nicht obligatorische Training geht es eigentlich nicht, oder? Kann man das so sagen? Ist das die richtige Quintessenz jetzt aus der
Würde ich sagen,
unserer kleinen
Runde, aber ich finde, du solltest das nicht so negativ sagen. Also es ist ja...
Ich bin heute
ja, aber es ist bestimmt. Ja absolut nichts Verwerfliches und es geht ja auch darum, erstmal darüber zu informieren. Also ich meine, es weiß ja auch einfach tatsächlich nicht jeder immer, was es gerade eigentlich gibt. Von daher, ja.
Ja, es sei denn, es ist in einem LMS irgendwie von vornherein zugeordnet, ja. Klar. Und dann ploppt das irgendwo auf, aber es ist richtig, sonst, man weiß das sonst nicht. Ja gut, vielen, vielen Dank, Jesse, für den Austausch und sorry, wenn ich heute war ich irgendwie ein bisschen negativ. Ändert sich hoffentlich das nächste Mal. Soweit würde ich sagen, unser Podcast zum Thema, wie vermarktet man nicht obligatorische Trainings. Vielen Dank an Jessica Deringer. Schön, dass du dabei warst.
Danke.
Wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis dann. Ciao.